Eigentlich der Kürmutter ist aus dem Propheten Hesekiel. Aber ich möchte einmal so das, was wir angefangen haben, nämlich einmal so einen Querlauf durch die Bibel etwas erweitern und diese verschiedenen Aspekte von Pfingsten so schlaglichtartig aufleuchten zu lassen, ohne dabei auf Vollständigkeit Wert legen zu können. Ich denke, das ist allen bewusst. Wenn Jesus seinen Jüngern sagt, dass der Geist der Wahrheit kommen wird, der sie in alle Wahrheit hineinleiten wird, dass das eben nicht mit einer halbstündigen Predigt zu erfassen sein kann. Wer weiß schon, welches Kapitel das im Propheten Hesekiel ist? Ich sag mal nebenbei, jedes prophetische Wort ist geistgewirkt. Ja, wir könnten also von Jesaja anfangen und wären bei Malachi noch nicht fertig. Wir haben ja gerade gehört, dass es danach auch Propheten gegeben hat, sowohl die Töchter des Philippus als eben auch Agabus und andere, die uns da nicht namentlich genannt werden. Aber es gibt ein sehr spezielles Kapitel im Propheten Hesekiel.
Marianne? Ja, also das geht darum, dass der Prophet Hesekiel die Worte, die Gebetsworte von Gott selbst in den Mund gelegt bekommt. Und zwar, dass er in einem Tal eine Show hat, also im Gesicht sieht, dass da viele tote Menschen liegen, die bloß noch ausgetrocknet sind. Also ich stelle mir vor, Knochen sind. Wahrscheinlich sind sie auch manche in Gräbern und dass die wieder langsam wieder aufgebaut werden mit Sehnen und mit ja, Haut und Fleisch und ja, so dass sie wieder erstmal wie ein Mensch aussehen und dann später kommt der Oben Gottes, von dem wir ja heute ganz viel gehört haben. Und der belebt sie völlig, dass sie wieder aufstehen können und eigentlich Gott nach in Israel dienen sollen.
Genau, also, ja, vielleicht kannst du bitte einmal in die Bibel austeilen. Hier seht ihr 37 ist dieses berühmte Kapitel. Sehr lesenswert. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder im Tal. Und zwar wird das eine Vergleichsstelle angegeben, Kapitel 3, Vers 22. Da gucken wir gleich mal hin. Ich sehe hier 3, 22. Und die Hand des Herrn kam dort über mich und er sprach zu mir, mache dich auf, geh hinaus in das Tal und dort will ich mit dir reden. Ebene. Und das sehen wir dort im selben Kapitel nochmal. Vers 23. Und ich machte mich auf und ging hinaus in das Tal und siehe, dort stand die Herrlichkeit des Herrn. Wir haben einen merkwürdigen Anfang in diesem Kapitel. Der erst so richtig deutlich wird in den nächsten beiden Versen. Und er führte mich ringsumher, also, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder, mitten im Tal, und dieses war voll Gebein, also reine Knochen, Gerippe. Und er führte mich ringsumher an ihnen vorüber. Und sie siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr verborgt, und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig. Was ist diese Besonderheit in diesen ersten drei Versen? Nochmal bitte. Genau. Diese unterschiedliche Art, wie Gott wirkt. Er führte mich im Geist, aber an einen realen Ort. Geführt wird man normalerweise an der Hand. Gott hat nicht zu ihm gesagt, wie im Kapitel 3, geh dorthin. Sondern er führte mich. Und er führte mich dort ringsumher. Es waren sehr viele Knochen. Normalerweise würde man sich als Jude davon fernhalten müssen. Warum? Bitte?
Unrein.
Genau. Wer in Berührung mit Toten kommt, oder auch nur mit Knochen, verunreinigt sich. Aber Gott führt den Propheten in die tiefste Unreinheit hinein. Merkwürdig, oder? Erinnert mich so ein bisschen an Petrus, der diese Vision hat von den vielen verschiedenen unreinen Tieren, und die Stimme vom Himmel sagt: Schlachte es. Und er sagt: Nein, Herr, niemals im Leben habe ich damit zu tun gehabt. Was lehrt uns das? Wenn wir im Dienst Gottes sind, dann heißt es normalerweise nicht, dass er uns von allem Schmutz fernhält, sondern dass er uns dort hineinführen kann, um dort sein Werk zu tun. Ich sage nicht, dass er das machen muss, aber Vollmacht bedeutet immer, dass Gott uns mit Unreinen oder Unheiligen zusammenbringt, damit dort seine Macht und Kraft offenbar wird. Ganz genau. Genau. Das ist ja das, was ihm vorgeworfen wurde. Warum bist du mit den Zöllnern und Sündern zusammen? Weil er dort diese lebenserneuernde und veränderte Macht Gottes zu tun hat. Und das ist der Dienst der Gemeinde bis zum heutigen Tag. Mit Pfingsten passiert genau das. Die Aussendung, nicht die Abgrenzung. Die Aussendung an finstere Orte, an unreine Orte, an Orte des Todes. Und führte mich umher. Ich sage das nochmal, wir müssen uns nicht darum reisen oder dahin rennen und sagen, ist egal, wir gehen eben ins Bordell, das ist so ein schmutziger Ort, das wird schon richtig sein, und da verkündigen wir das Evangelium. Aber es kann sein, wenn jemand dorthin gesandt wird, dass es genau der Ort ist, wo Gott ihn braucht, um da hinein ein neues Leben zu wirken. Ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass Gott mich hier in eine der finstersten Regionen Deutschlands gesandt hat, um dort zu den Verlorensten oder den Verlorensten zu leben. Das ist genau die Voraussetzung für den Dienst, den wir heute weltweit tun dürfen. An der finstersten Stelle sein Ort zu verkündigen. Und dann redet Gott mit ihm. Erst Führung, dann Weisung. Und Weisung kommt sogar später erst. Erst indem er sich führen lässt, kommt der nächste Schritt. Viele Gläubige machen sich Sorgen und sagen, ja, was soll ich denn machen, wenn das oder jenes passiert? Gar nichts. Gott wird dir das zeigen. Mach dich vorneweg nicht zu, damit, dass du meinst, du musst alles durchdenken. Im Gegenteil, der Teufel wird versuchen, dich mit unnützen Gedanken so vollzustopfen, dass du unaufmerksam wirst, wenn dann Gott mit dir redet. Das gehört so zu der Vorbereitung, dass wir lernen. Einfach vertrauensvoll uns führen zu lassen, gerne staunen, gerne mit unseren inneren Fragen, vielleicht auch direkt Fragen, aber in diesem Fall, und das zeigt mir, dass das zu der Zeit schon ein gereifter Mann Gottes war, ohne Fragen, er wundert sich nicht, sondern er lässt sich führen und dann hört er, wie Gott ihn fragt. Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Und ich sprach, Herr Jahwe, du weißt es. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr Jahwe zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Urdim in euch, dass ihr lebendig werdet, und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen, und euch mit Haut überziehen, und ich werde Urdim in euch legen, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir geboten. Dieser Mann hat Pfingsten in seiner Fülle erlebt. Und Pfingsten bedeutet, dass wir in die Lage versetzt werden, das Wort Gottes in diese tote oder dem Tod geweihte Welt hinein zu bezeugen. Das ist das Wesen von Pfingsten. Pfingsten ist nicht eine Rückschau, wie man das in unseren inzwischen toten Kirchen pflegt und sagt, ja, das ist der Geburtstag der Kirche, eines der drei großen Hochfeste, Weihnachten, Ostern und eben auch Pfingsten, und dann versucht man sich ein bisschen an den Traditionen festzumachen. Ja, eigentlich gibt es Gemeinden, die haben an dem Tag Konfirmation und da wird alles mit Grün geschmückt, das soll das Leben des Heiligen Geistes symbolisieren. Und früher wurden Tauben in der Kirche fliegen gelassen, es gibt heute noch manche Kirchen, wo man Hirsch oder Tauben runterlassen soll. Ja, ja, ja. Blick nach hinten, statt Blick nach vorne. Und Blick nach vorne heißt, die Gemeinde hat vor 2000 Jahren diesen Ruf Gottes gekriegt. Geht hin, macht alle Völker zu Jüngern. Aber wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft des Herrn. Die Gemeinde ist einmütig zusammen. Dann ist geschafft, ein Außen von Himmel und Gottes Geist hat sie sich wie Feuer gesehen. Und danach waren sie erstmals in der Lage, das Wort Gottes zu allen Völkern, Sprachen und Stämmen zu reden. Mit einer lebensschaffenden Wirkung. Tausende werden an einem einzigen Tag geboren. Wenn wir das mal erlebt haben, vielleicht nicht in dieser extremen Fülle, dass es Tausende sind, aber wenigstens das durch das Wort Gottes, was wir weitergeben, ein Mensch gerettet wird. Da kriegen wir schon diese enorme lebenserneuernde und lebensschaffende Kraft Gottes mit. Dann werden wir uns nicht mit weniger zufrieden. Und bitte, wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden. Was war das Geheimnis, dass das geschieht? Was geschieht? Genau, erstens, er hat Vertrauen. Du, Herr, weißt es. Und dann, als Gott zu ihm redet, was er sagen soll, macht er das. Da kommt nicht sein Verstand dazwischen und sagt, es ist doch unmöglich, dass auf Knochenhaufen Sehnen wachsen. Das geht nicht, das wächst. Sehnen wachsen im Leib der Mutter, aber doch nicht auf den Haufen gerippt. Und er sagt nicht, ja, was soll denn das, das Fleisch? Das ist doch gerade andersrum wieder weggegangen oder von den Vögeln weggefressen. Wie könnte man das denn wissenschaftlich bekommen? Und er sagt nicht, ja, dem Gottes, das ist natürlich, bei kleinen Kindern kann das passieren, oder wenn man eine Mannschaft von Reanimationsfachleuten da hat, die dann so lange pusten und Elektroschock geben, bis wieder Udem genommen wird. Nichts davon. Ihr macht, was Gott ihm sagt. Und? Und? Ich weissagte, wie mir geboten war, da entstand ein Geräusch, als ich weissagte. Und siehe, ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen, Gebeine und Gebeine. Da klapperten mit einmal die ganzen Knochen. Und nicht so leise wie ich. Es müssen also viele, viele, viele gewesen sein, weil es bis ein paar Knochen klappern, bis ein Getöse entsteht, müssen das Tausende Tode gewesen sein. Und ich sage wirklich Tausende, weil ich denke, wir haben dort eine Entsprechung zur Apostelgeschichte 2. Es sind Tausende an diesem einen Predigt des Petrus, an diesem einen lebendigen Zeugnis zueinander gerückt und lebendig geworden. Und ich hoffe, es waren auch welche von denen darunter, die vorneweg Kreuze gerufen haben. Ich denke ja. Tut. Die vorneweg mal Hosianna geschrien haben, die dann sich wieder von der Masse berühren ließen und die dann wieder untergetaucht in der Masse an dem großen Festtag der Juden zusammen waren und sie hören diese Pfingstpredigt und die Toten werden lebendig. Ihr Lieben, das muss ich gut machen. Wir sehen den Tudor, können wahrnehmen den Tudor. Und das macht keinen Spaß. Das ist kein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Aber dort hinein gehört das Zeugnis von dieser lebenserneuernde, nicht nur Leben schaffen, lebenserneuernde. Das Leben schaffen ist schon ein Wunder. Leben erneuern ist weit über das Leben schaffen hinaus. Guck mal, Gott hat den Menschen mit seiner schöpferischen Kraft begnadet, sodass neues Leben entstehen kann, aber über das hinaus begnadigt er Menschen mit seiner Schöpferkraft auch Leben zu erneuern. Das geht wirklich noch weiter. Und ich sah und siehe, es kamen Seelen über sie und Fleisch wuchs und Haut zog sich darüber umher, aber es war kein Odem in ihm. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr Jahwe, komm von den vier Winden her, du Odem. Und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte. Und der Odem kam in sie, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen. Ein überaus großes Heer. Ihr Lieben, wenn uns an anderer Stelle gesagt ist, dass Gott nichts tut, außer dass es vorher seinen Knechten den Propheten offenbart, dann wage ich zu behaupten, dass dieses prophetische Wort, dieses heute eher vergessenen Mannes Gottes, schon das vorbereitet hat, was Pfingsten dann vor aller Welt offenbart. Oder von Pfingsten an vielleicht besser. Es gibt kein Werk Gottes auf dieser Welt, was nicht durch Gebet in Gang gesetzt wird. Und das, was wir hier haben, ist Gebet. Weissagen ist Gebet, ist die Worte Gottes in diese Welt hineinbringen. Viel verstehen Beten als, dass wir unsere Wünsche, Probleme und so weiter bei Gott abgeben. Aber eigentlich ist das Gebet, dass wir mit unserem Mund die Worte Gottes aussprechen, das ist Beten. Wir reden die Worte Gottes. Das gehört auch zu dem Missionswerk. Da hat Gott ganz besonders dieses Werk für berufen, das wieder bewusst zu machen. Bete in der Gemeinschaft, was Gott will, was du betest. Sprich aus, was er dir aufs Herz gelegt hat. Sprich das in Existenz, was er dir in der Nacht gezeigt hat. Deswegen freue ich mich über solche Zeugnisse. Deswegen freue ich mich über das, dass Gott uns mit Menschen zusammenfügt, die in dieser Dimension leben. Und sei es auch, wenn es noch am Lernen ist. Sei es auch, wenn es noch nicht in dieser Selbstverständlichkeit des erfahrenen Propheten ist. Aber lassen wir uns dahinter nicht zurückfallen, sondern dass wir mit allem, mit unserem ganzen Herzen in diese Dimension des Dienstes hineinzudringen, bereit sind. Warum zweimal? Er hatte doch schon einmal den Boden geweissagt, oder? So spricht er, Vers 5. So spricht der Jahwe zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet, und es werden Seelen.
Ja, vielleicht weil der Odem was Lebendiges ist und deswegen wird er direkt angesprochen und nicht so passiv nur eingehauptet.
Genau. Das ist diese Besonderheit, dass dass die Werke Gottes durchaus mehrstufig sein können. Dass wir also nicht denken, mit einem Mal ist alles erledigt. Das gehört zu den wichtigen Dingen, die wir zu lernen haben. Und ich glaube, dass hier erstmals auch darauf hingewiesen wird. Und ich denke, es kommt eine zweite Sache dazu, dass durch dieses zweimalige Weissagen ja, zwei Zeugen auftreten. Ja, es wird bezeugt. Das ist die Besonderheit dieses Weissagens. Weissagen ist immer Zeugnis geben. Ja, Weissagen geschieht nicht im Stillen oder in Gedanken. Weissagen braucht immer Sprache, unser eigenen Geist, unser eigenes Wort, unser eigenen Odem. Und indem dieser Prophet zweimal weissagt, wird das Letzte bestätigt. Also nochmal, scheut euch nicht, wenn Gott euch was gesagt hat, es auszusprechen, dass es dann vielleicht in abgewandelter Form nochmal wiederholt wird. Oder wiederholt werden muss. Das ist das zweite Zeugnis. Oder dass jemand an eurer Seite das bestätigt. Das gehört normalerweise zu einem vollmächtigen Dienst. Und es wird präzisiert. Beim ersten Mal, ich werde, und er hat es so gesagt, und beim zweiten Mal die klare Anweisung, weissage den Boden. Weissage Menschen zu und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr Jahwe, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Getöteten an. Die vier Winde, was ist das?
Ja,
ich
komme auf die
Himmelsrichtung,
oder?
Ich denke, das ist ein, ja, das kommt aus der Himmelsrichtung, aber das geht noch viel weiter.
Sind jetzt aber nicht die Fürsten der Binde, oder? Mit den Gewalten.
Natürlich hängt es damit zusammen. Ja. Es sind die, der seine Engel zu Winden macht, mhm. ja, und seine Diener zu Feuerflammen. Oben kommt von den vier Winden. Ich denke, das ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Das heißt, komm mit der ganzen Kraft des himmlischen Heeres. Aber es heißt eben auch, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte und Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und wir lesen von den Engeln des Abgrundes zum Beispiel. Und in der Offenbarung eben auch von diesen Mächten, die in der Luft sind. Und aus meiner Sicht ist dieses gebietende Wort den Odem aus dem Verfügungsbereich dieser mächtigen, dem Weltbeherrschern der Finsternis herauszurufen. Und das bedeutet, dass wenn wir im Auftrag Gottes handeln, wir wirklich Autorität haben über die ganze Macht der Finsternis. Dass auch der Odem Gottes gehorchen muss. Und deswegen ist Gebet um Erweckung eben nicht zu sagen, oh Herr, schenke doch Erweckung, sondern es ist dieses prophetische, gebietende Wort gegen diese Mächte, die die Erweckung aufhalten. Das fehlt. Das fehlt in der Regel. Es wird so weich gebetet, so als ob Gott überredet werden muss. Und aus diesen Texten, aus den Pfingstbotschaft, haben wir zu lernen, dass wir Autorität auszuüben haben über die ganze Gewalt des Feindes. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen zu treten. Und wenn er was Giftiges trinkt, dass es euch nicht schadet. Das bedeutet, das, was wir in den letzten Jahren ja immer wieder in diesem Dienst erlebt haben, dass Gott uns Autorität gibt, auch über politische Strömungen oder weltweite Gefahren oder Mächte oder Gewalt. So dass wir sorgfältig darauf zu achten haben, was der Herr sagt. Das dann rausstechen. Das weissagen. Das verändern. Dort den Lauf dieser Welt verändern im Namen Jesu Christi. Das ist unser ganz normaler Dienst. Ich wünsche, die ganze Gemeinde Gottes würde in diesem selbstverständlichen Dienst wirken, dann hätten wir eine andere Welt.
Na, das kann aber nur der Geist Gottes wirken.
Ja, natürlich.
Das habe ich gemerkt an der Apostelgeschichte. Ich wollte es, weil es bloß ein Satz war, habe ich doch nicht gesagt. Sie verkündeten die gewaltigen Taten Gottes.
Genau.
Und das habe ich mir dann so vorgestellt, was sie so verkündigen mögen, was man alles so kennt. Und dann ist ja auch der Hinweis zum Glück jetzt auch die hier drauf geschehen.
Ja, aber ich glaube, es geht wirklich einen Schritt weiter. Mhm. Denn der nächste Vers heißt, und ich weissagte, wie mir geboten war. Das war also nicht in sein Belieben steht. Ich weissagte, wie mir geboten war. Und ihr Lieben, das hat vorneweg noch nie jemand gemacht. Das war eine singuläre Sache. Wenn Gott, und ich sage das, wenn Gott uns in Autorität gebraucht, dann dürfen wir nicht sagen, naja, wer hat es denn schon mal gemacht? Bei wem kann ich das kopieren? Oder welche Männer Gottes, von denen kann ich lernen, wie man sich dort verhält? Wenn Gott zu uns redet, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir wirklich verantwortlich sind. Und das hat was mit Gehorsam zu tun. Und deswegen glaube ich, am Anfang die Führung. Diese enge Verbindung mit Gott. Er wird geführt. Dann redet Gott. Und er weiß, wer zu ihm ist. Und er tut genau das. Und als ich weissagte, oder und ich weissagte, wie er mir geboten hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden lebendig. Und er sprach zu mir, diese Gebeine sind das ganze Heil. Ich wünsche so sehr, dass unsere gläubigen jüdischen Geschwister diese Dinge beachten. Diesen Dienst tun. Statt ihr natürliches Volk zu verteidigen in diesem Horrorzeit. Dieses Wort Gottes in Autorität zu ihrer eigenen Nation sprechen. Um den Tod entgegenzutreten. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Das, ihr Lieben, steht noch bevor. Im Moment wird das Volk Gottes geschlachtet. Nicht von den Palästinensern oder anderen. Von ihren eigenen verderblichen Leiden. Das schlachtet das Volk Gottes. Und dem ist nur zu widerstehen in der Kraft Gottes. Und da kommen wir zum nächsten Text. Das ist Apostelgeschichte 2 selber. Was ist an dieser Geschichte so bemerkenswert?
Dass sie alle zusammen versammelt waren.
Genau.
Menschen. Das hat ja nicht gefehlt.
Doch. Das waren diese 120. Das ist noch nicht so viel. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort zusammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Vorbereitung. Da sind sie noch zusammen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder einzelne in seinem eigenen Mundart sie reden hörte.
Heißt es bei dir Gerücht?
Bitte?
Heißt es bei dir
Gerücht? Gerücht, ja.
Bei uns schicken wir es auf euch. Oder bei mir?
Bis 6.
Ja. Das ist aber dieses Geräusch entstanden.
Okay. Nein, das heißt Gerücht. Also das heißt, als sich die Kunde verbreitete davon. Ah. Also als darüber die Ersten geredet haben, sagen wir, was ist mit den Leuten passiert?
Okay, verstehe.
Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Bader, Meder, Elameter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer sowie Juden als Proselyten, Krieger und Araber, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes, in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten eines zum anderen, wie mag das wohl sein? Was mag das wohl sein? Andere aber sagten vor, die sind bloß bevor. Und dann diese Pfingstpredigt des Petrus, der das Ganze zusammenfasst und erklärt und wiederum das prophetische Wort und dort von dem Propheten Joel herausholt und ihnen damit die Herzen geöffnet werden durch das, was oder über das, was Gott getan hat. Und dann bekehren sich Tausende. Wie hören wir sie in allen Sprachen reden? Und das ist gleichzeitig, obwohl das die Juden waren, nämlich die in alle Welt zerstreuten, die noch aus der babylonischen und andere aus der assyrischen Gefangenschaft nur nach Hause kamen zu den großen Festen, die woanders geboren waren und mit anderen Sprachen aufgewachsen waren, hören mit einem Mal die großen Taten Gottes, das Leiden und Sterben und die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu und die Wunder, die er getan hat, in ihren eigenen Sprachen verkündet. Und was bedeutet das? sind zwei Dinge.
Na, vielleicht, dass damit jetzt der Weg offen ist, dass das ganze Evangelium um die ganze Welt gehen kann.
Genau. Das ist der erste praktische Schritt, dass das Evangelium nicht mehr bei den Juden bleibt, sondern von ihnen ausgeht. Wir dürfen davon ausgehen, dass nicht die Apostel, sondern dass diese Tausende aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen das Evangelium in ihre Heimat getragen haben. Die Apostel haben dann gelehrt und das unterwiesen und gemeinsam gegründet. Aber das Evangelium ging von dieser ersten Pfingsterweckung aus in diese ganze Region, Mittelmeerraum und Nahost. Und Mittelost, guck mal, Elam, geht bis Kasachstan und bis Afghanistan. Das ist diese Region, die früher dem Perserreich zugeordnet war. Und wir dürfen davon ausgehen, dass also nicht nur über Rom das Evangelium nach Europa kam, sondern auch diesen östlichen Weg genommen hat. Diese Beziehungen gab es damals vor 2000, die Handelsbeziehungen schon. Und das Evangelium beginnt sich über die Welt zu verändern. Das ist der erste Punkt. Der zweite. Ganz großen Sprung zurück. Vielleicht hilft diese kleine Erinnerung. Erste Mose 11. Genau. Ich habe euch, ich denke, letzten Sonntag zeugnishaft gesagt, dass für mich persönlich diese Empfang des Heiligen Geistes damit verbunden war, zurückgenommen zu sein in die Autorität über alle Geschöpfe. Ich bin gestern, wenn man das so bedenkt, wie unterschiedlich das ist, ich bin gestern Vormittag bei dem Fleischerhetzlauf gewesen und habe die Fleischkisten vom Freitag zurückgebracht. Und ich hörte schon auf dem Hof Hundegebell. Das sind zwei Hunde. Und ich habe die Kisten reingebracht und dann haben sich die beiden Hunde wie verrückt auf mich gestürzt. Die Fleischerin kam aus dem Haus raus, gerannt, gesprungen und hat gesagt, was machen Sie denn hier? Das war ein Schild darauf. Ich bin rausgegangen, aber ich habe gemerkt, nicht die Spur, nicht ein Hauch von Furcht war da. Ich habe mich zurückgezogen, die Hunde waren so verrückt, die hätten wirklich gesagt, so viele sind schon gebissen worden, wie können sie denn auf den Hof laufen? Das ist, die sind auch nicht an mich rangegangen. Also ich habe mich dann weiter ausbewegt und habe das wieder zugemacht. Aber wenn ich früher denke, ich wäre den Tag nicht mehr zu gebrauchen, so eine Panik ausgelöst, das reaktiviert. Ich habe mich einfach gefreut, dass die Autorität durch Gottes Geist zurückgegeben wird, über alle Kreatur zu herrschen. Das heißt nicht, dass ich den Krokodil ins Maul fassen würde oder meine Kräfte mit einem Löwen oder Tiger messen, wenn ich das nicht muss. Aber das bedeutet, dass wir ohne Furcht sind. Das ist ganz praktisch, diese Auswirkung. Und die zweite, und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und dann Vers 8 oder Vers 7, wohl an. Lasst uns ja niederfahren, um ihre Sprache dort zu verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Im Erzgebirgischen heißt es bis heute noch so ein Gebabel. Und das Wort Babel stammt daher, ja, also unverständlich reden. das ist tatsächlich da, hat das seine Wurzeln. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute er sie in die ganze Erde. Wenn wir dagegen Apostelgeschichte 2 lesen, was passiert dort? Jesus hatte das gebetet. Vater, ich bitte Sie, dass Sie alle eins seien. Und das beginnt wirklich mit der Sprache. Man könnte sagen, deswegen sind Sprachkurse so wichtig. Überhaupt, wenn es jemals zu einer gesellschaftlichen Einheit auch kommen soll, muss man die Sprache des anderen verstehen. Und in der Familie muss man dieselbe Sprache sprechen, sonst läuft jeder seine Wege oder macht sein eigenes Ding. Aber das, was Pfingsten macht, ist tatsächlich die Zerstreuung der Welt. Von Pfingsten an hat Gott einen neuen Äon angefangen. Ein neues Zeitalter. Ein Zeitalter des Regenbogens ist vorbei. Deswegen ist diese ganze LGBT-Bewegung so unnötig. Die Zeit ist vorbei. Die war nötig. Die war nötig. Weil der Regenbogen ist das Zeichen Gottes, dass es Erbarmen gibt mit den Sündern. Aber er selber hat alles in Jesus Christus eins zusammengefügt. Deswegen muss man heute nicht mehr solche unnötigen und sinnlosen Kämpfe über Geschlechter oder sowas kämpfen. Vollkommen nötig. Die Regenbogenzeit ist vorbei. Und zwar schon seit 2000 Jahren. Das haben wir also viele Leute noch gemacht. Und es hängt damit zusammen, dass das Wort Gottes nicht in dieser Autorität gesprochen worden ist. Auch nicht zu denen, die benachteiligt sind. Dass Gottes Erbarmen wäre, auch gegenüber homosexuellen Lesben, Transen und was weiß ich. Wirklich, es ist sein Erbarmen, nicht um sie da drinnen zu lassen, sondern um sie zu ihrer Würde Autorität zu führen. Das wäre auch das Zeugnis der Gemeinde Gottes gewesen, wenn sie denn in der Kraft Gottes geht. Dann brauchst du nicht in deinen als Totengebein mehr dein Leben oder dein Dasein fristen, nicht dein Leben, dein Dasein fristen. Sondern Gott gibt dir ein neues Leben, gibt dir neuen Geist. Das sind ein paar kleine Dimensionen des Pfingstfestes. Und deswegen, Freunde, wünsche ich, dass wir da hineintreten. Ein allerletztes noch. Roman. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr Lieben, in diesem Abschnitt des Wortes Gottes, Römer 7 und 8, wird ganz klar aufgezeigt. Und wer das Wort noch nicht versteht, der muss eben vorneweg ab Kapitel 1 anfangen zu lesen, das mal in Ruhe studieren. Dann wird aufgezeigt, dass der Mensch in seinem natürlichen Wesen nicht in der Lage ist, der Sünde zu widerstehen. Er vermag es auch nicht, heißt es. Und deswegen ist dieser Kampf gegen die Sünde ein von vornherein verlorener Versuch. Stattdessen gilt es hineinzutreten in das, was in Jesus Christus neu gemacht ist. Wenn wir unsere Sünden bekannt haben und Vergebung unserer Sünden angenommen haben, und die Annahme hängt immer ein Stück auch damit zusammen, dass wir Vergebung gewähren denen, die an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir das selber nicht hinkriegen, dann sprechen wir das aus im Namen Jesus. Und dann beginnt was Neues. Und dann gilt es, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. In dieser Kraft des Geistes, der nicht in der Lage ist zu sündigen. Das ist das Gute. Und, wir merken das daran, dass in unserem Innersten mit einmal eine Übereinstimmung für das Wort ist. Nicht mehr eine Furcht davor oder nicht mehr ein Kämpfen dagegen, sondern ein tiefer Wille, das zu tun, was Gott will. Und dort beginnt neues Leben. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns frei gemacht. Das ist genauso garantiert wie das Gesetz der Sünde und des Todes, dessen Untertänigkeit ist. Solange wir in unser natürliches Leben führen oder aus unserer Kraft versuchen, Gott zu gefallen, sind wir dem Gesetz der Sünde und des Todes unterworfen. Erst wenn wir raustreten, in das Gesetz des lebendig machen Geistes. Hört das auf. Und dazu neue Freude in dieser vorhin Woche. Seht ihr so lange. Amen.